Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Dann möchte ich euch noch den Predigttext vorlesen für heute. Der steht in dem ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel, die ersten 5 Verse. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden.
Also, man sagt ja gerne, dass Paulus etwas komplizierter formuliert, aber ihr habt das gerade gemerkt, Petrus bzw. sein Sekretär, die haben das auch drauf. Deswegen vorneweg, Bibelleseaktion 2026, wir lesen gemeinsam durch das Neue Testament. Wer nicht lesen mag, der kann sich einer Signalgruppe anschließen, hier täglich sich den Text vorlesen lassen. Also niemand hat eine Ausrede an der Stelle zu sagen, ich habe keine Zeit. Du stehst auf und dann, jetzt will ich Yvonne hören. Klack! Ja, und dann geht es schon los. Aktuell wird gerade überlegt, welche Bibelübersetzung, ja, also ist total spannend. Meldet euch an der Stelle an. Jetzt Handy raus, klick, ja, gleich mitnehmen, damit ihr da morgen mit dabei seid. Also wir lesen als Gemeinde durchs Neue Testament. Und wenn du sagst, ah, da sind immer so viele Fragen, da weiß ich auch immer nicht, außerdem weiß ich nie, wo ich dran bin. Genau, wir haben einen Chatbot für die Bibelleseraktion. Da sagst du einfach, wo sind wir gerade? Dann sagt der, da. Ja, und dann kommst du da weiter und du kannst ihm Fragen stellen. Und er hat eine neue Funktion. Für alle, die sagen, ich noch nie ausprobiert, ja, seit dieser Woche kann er Fürbitte anliegen. Das heißt, du kannst sagen, gib mir mal zu dem Text, den ich heute gelesen habe, 2, 3, 4, 5 tolle Fürbitten. Weil ich möchte lernen, so zu beten, wie der Text es mir an Ideen vorgibt. Also es gibt wirklich keinen Grund, nicht dabei zu sein. Das ist jetzt auch nicht so ewig viel, dass man sagt, da habe ich jetzt gar keine, die 2 Stunden habe ich nicht. Das sind eher so 10 Minuten, 5 Minuten manchmal. Ja. Und der Clou, wir haben keinen Lesetext am Samstag. Also einen Tag frei. Und am Sonntag musst du auch nicht lesen, weil da lesen wir dir ja vor. Und dann machen wir hier die Predigt drüber. Deswegen 1. Petrus 1, die Verse 1 bis 5, Einstieg in den 1. Petrusbrief. Ich möchte kurz etwas sagen zu der Literaturgattung Brief. Ja, wir haben im Neuen Testament ganz unterschiedliche Literaturtypen. Ein Evangelium ist kein Brief und die Offenbarung am Ende als Apokalypse, ja, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Erzähltext wie die Apostelgeschichte. Da gibt es schon ziemlich Unterschiede. Und jetzt muss man sich am Anfang, wenn man einen Text liest, mal die Frage stellen, was ist denn typisch für die Literaturgattung, die ich da gerade habe? Jetzt lesen wir also Briefe und Briefe sind auf der einen Seite total einfach zu verstehen. Du liest sie und bis heute schreiben wir noch Briefe, bis heute schreiben wir E-Mails. Das heißt, du liest das und hast rein literarisch erstmal einen guten Eindruck. Da kommt niemand mit einem Gleichnis um die Ecke, nicht mit schrägen Vergleichen. Das ist einfach so, du liest das und kommst eigentlich ganz gut damit klar und gleichzeitig sind sie kompliziert. Sie sind kompliziert, weil wir mit jedem Brief in eine uns unbekannte Situation hineinzoomen. Also wir kennen häufig den Absender etwas, den Empfänger kaum und die Problematik dahinter, warum dieser Brief geschrieben wurde, die kennen wir eigentlich noch weniger. Wir bekommen in Brieftexten Antworten auf Fragen, die uns unbekannt sind. Und das macht es ein bisschen komplex. Auf der einen Seite, rein literarisch, liest man das und denkt, ist doch alles easy. Ja, weiß gar nicht, was du hast, Jürgen. Vorsicht bei der Auslegung, okay, mein Tipp. Warum? Naja, vor allem dann, wenn sich Absender und Empfänger gut kennen. Stell dir vor, du liest folgenden Satz. Soll ich für Kiel eine P2 mitnehmen? Eindeutig, genau. Also, ich würde sagen, es wird viele von euch geben, die haben bei diesem Satz nicht den Hauch einer Idee, worum es geht. Einige werden, weil sie das Wort Kiel hören, eine Vermutung anstellen. Und einer, der weiß es ganz genau. Und das ist Holger. Zwei, ja, genau. Also es gibt einige wenige, die sich das zusammenreimen können. Er weiß sogar wann. Ja, so. Und das ist jetzt genau das, was wir bei Brieftexten haben. Da schreibt einer mit einem bestimmten Hintergrundwissen einem anderen. Und dieses Hintergrundwissen haben wir häufig nicht. Und das heißt, wir kommen bei der Auslegung von Brieftexten immer mal wieder in den Bereich der mehr oder weniger gut begründeten Annahme. Ja, wir müssen das auslegen, aber so ganz hundertprozentig können wir uns manchmal nicht sicher sein. Und das ist nicht schlimm. Bitte, das ist einfach nur der Literaturgattung geschuldet. Das ist nicht schlimm. Man muss sich dessen nur bewusst sein. Und bevor man dann sagt, ja, aber da steht es doch, ganz ein bisschen runterfahren. Ja? Nochmal nachdenken, nochmal überlegen, was wirklich geht. Soll ich für Kiel eine P2 mitnehmen? Du müsstest mir das noch sagen. So, jetzt also zu 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Und ich habe die Woche eine chaotische Predigtvorbereitungswoche hinter mir. Ich wollte mit euch die ersten 5 Verse machen. Dann habe ich mein Skript geschrieben. Dann war ich mit Vers 2 fertig und mein Skript hatte 4 Seiten. Viel länger darf es nicht sein. Und ich dachte mir, was mache ich jetzt? Wieder von vorne angefangen, gedacht, ihr kriegt jetzt nur die ersten beiden Verse. Mehr schaffe ich einfach nicht. Okay? Ich möchte aber auch die anderen noch kennenlernen. Kein Problem, du weißt, was jetzt kommt. Wir haben Chatbots. Du kannst dir das entweder auf bibel.chat oder du kannst es hier über den Bibelleseplan-Chat. Lies dir das durch, stell deine Fragen, geh selber tiefer. Aber heute schaffe ich tatsächlich nur 2 Verse, weil wir sind am Anfang eines Briefes. Und am Anfang eines Briefes, dann neigt der Autor dazu, ganz, ganz dicht zu formulieren. Er nimmt quasi ganz vieles von dem vorweg, was danach kommt. Wie so Überschriften, so ganz holzschnittartig. Und das ist einfach zu viel und das ist zu dicht. Und deswegen lesen wir jetzt 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Da heißt es, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind. Nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Also ihr merkt schon, wenn man so lange Sätze hat, manchmal macht es Sinn, das ein bisschen anders hinzuschreiben, dann sieht man gleich so ein bisschen, wie die Dinge aufeinander aufbauen. Das kann eine Hilfe sein. So, gute Nachricht für den heutigen Tag. Ihr müsst nicht wissen, wo Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien. Achtung, es handelt sich bei Asien, seht ihr das da? Ja? Es handelt sich nicht um den Kontinent. Es geht nicht um Christen in Thailand oder in China. Es geht um die römische Provinz Asien. Also ihr müsst nicht wissen, wo Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien oder Bithynien liegen. Wenn ihr es wissen wollt, ungefähr da, wo Leute, die heute in der Türkei Urlaub machen. Ja? Oben so Richtung Schwarzes Meer ganz stark. Da wohnen Christen. Und zu diesen Christen wird jetzt gesagt, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung. Wenn jemand zerstreut ist, ja, das Wort ist irgendwie ja, überall, ja, sie sind nicht mehr konzentriert. Und mir hat es dieser Begriff angetan. Fremdling. Fremdlinge von der Zerstreuung. Was ist ein Fremdling? Ein Fremdling ist ein Nichtbürger. Okay? Das ist jemand, der seine Heimat woanders hat. Der da, wo er gerade lebt, eigentlich nicht hingehört. Und diese Bezeichnung passt im doppelten Sinn auf uns Christen. Hier wahrscheinlich Leute, die wirklich dorthin deportiert worden sind, das könnte man annehmen. Aber wir sind als Christen ganz grundsätzlich, wir sind als gläubige Leute, die nicht hier auf die Erde gehören. Wir sind Himmelsbürger. Der Herr Jesus ist jetzt im Himmel und wir gehören zu ihm. Ja, aber wir sind doch noch hier. Stimmt. Wir gehören hier trotzdem nicht her. Wir wollen hier auch gar nicht sein. Und das nicht, weil wir irgendwie suizidal wären. Jetzt muss sich keiner Sorgen machen. Wir sehnen uns einfach nach einem neuen Himmel und nach einer neuen Erde. Wir sehnen uns nach einer Zeit ohne diesen ganzen Mist aus Krieg, Krankheit und Kleingedrucktem. Wir wollen das einfach nicht mehr. Wir haben jetzt schon die Schnauze ein bisschen voll. Und weil wir hier nicht hergehören und weil Leute merken, dass wir hier nicht hergehören, uns auch deshalb ein bisschen komisch finden und vielleicht noch mehr tun, als nur uns komisch finden. Deshalb schreibt Petrus den ersten Petrusbrief. Der erste Petrusbrief ist für Leute, die an einem Ort wohnen, wo sie nicht richtig hinpassen, die anders sind und die durch den ersten Petrusbrief ein Stück Orientierung haben. Also Petrus möchte den Leuten Orientierung geben. Frage: Warum brauchen wir als Christen in dieser Welt Orientierung? Antwort: Damit wir uns nicht anpassen. Das ist die Idee. Ich brauche eine Orientierung, damit ich mich nicht anpasse. Was heißt nicht anpassen? Nicht anpassen heißt, dass ich als ein Himmelsbürger lebe nach den Maßstäben des Himmels. Ich lebe nach den Maßstäben Gottes. Warum tue ich das? Ganz einfach, weil Gott in meinem Leben Gott ist. So einfach ist das. Gott ist Gott geworden. Und deswegen tue ich, was er sagt. Im Moment meiner Bekehrung beuge ich mich komplett vor dem Willen Gottes und verspreche ihm seine Gebote, soweit ich sie verstehe. Okay, da ist ein Wachstumsprozess dabei. Aber soweit ich sie verstehe, verspreche ich Gott im Moment der Bekehrung, ich möchte mich an deine Gebote halten. Darauf nimmt Petrus jetzt Bezug. Denn er sagt, den Fremdlingen, und dann heißt es am Ende von Vers 1, die auserwählt sind. Wer hat sie auserwählt? Gott. Genau genommen steht hier, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes. So, was ist Vorkenntnis? Vorkenntnis heißt, ich weiß etwas, bevor es passiert. Das ist Vorkenntnis. Also wenn ich wüsste, wie die Lottozahlen nächste Woche sind, hätte ich Vorkenntnis. Würden wir hier umbauen, glaube ich. Aber gut. Gott weiß, was passiert, bevor es passiert. Also Gott wusste, und das ist irgendwie ein sehr tröstlicher Gedanke, Gott wusste, dass du dich bekehren würdest. Und jetzt hat Gott sich überlegt, was mache ich mit denen, die sich bekehren? Und seine Idee, und das ist jetzt ein bisschen vielleicht flapsig, aber letztlich muss er ja irgendwann mal drüber nachgedacht haben. Seine Idee war jetzt, ich möchte, dass nach der Bekehrung Christen in so einen Prozess einsteigen, wo sie Jesus einfach immer ähnlicher werden. Und damit das auch klappt, weil ich kenne die kriegen das alleine nicht auf die Reihe, deswegen gebe ich ihnen meinen Heiligen Geist und auch noch ein Buch, in dem sie nachlesen können. So, das heißt, Gott, der schon weiß, da wird es Leute geben. Und er kennt die persönlich. Er weiß, dass du dabei bist. Der schon weiß, dass es Leute gibt, die sagen werden, ich werde vor Jesus die Knie beugen. Der sagt, wunderbar, dann habe ich was für euch. Ich schenke euch eine Veränderung im Charakter. Ich schenke euch ein neues Wollen. Und dann werdet ihr Stück für Stück andere Leute und dürft immer heiliger leben. Die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes. Da haben wir es. Das ist der Heilige Geist. Und jetzt zum Gehorsam. Und jetzt merken wir schon, Gott möchte uns umgestalten. Jetzt merkt ihr, warum wir häufig Fremdlinge sind. Warum wir so ein bisschen anecken. Warum wir in den Augen der Gesellschaft natürlich komisch rüberkommen. Gott hat also die Idee, dass seine Leute bewusst einen Kontrast bilden zu der Gesellschaft, in der sie leben. Und zwar einen Kontrast durch ihren Charakter. 2. Korinther 3, Vers 18, so ein bekannter Vers, der das zum Ausdruck bringt. Da heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wir lesen die Bibel, wir verstehen, wer Jesus ist, wir sind begeistert von Jesus. Und jetzt passiert Folgendes, wir schauen uns Jesus an und während wir ihn anschauen, wirkt der Heilige Geist in uns, dass wir ihm ähnlicher werden. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn hier, dem Heiligen Geist, geschieht. Also der Heilige Geist weiß, da wird es Leute geben, die werden sich mit Jesus beschäftigen, die werden von Jesus begeistert sein, die werden in der Bibel lesen und wissen wollen, wie Jesus ist und sie werden ihn imitieren wollen. Und der Heilige Geist, yeah, genau das, wunderbar, go, ja, ich bin dabei, was brauchst du? Und wirkt in den Gläubigen, dass diese Veränderung geschieht, von Schritt für Schritt Herrlichkeit zu Herrlichkeit, immer ein bisschen mehr ran an Jesus. Nochmal, Gott kannte dich schon lange, bevor du geboren wurdest. Und wenn du als Christ lebst, wenn du das halbwegs ernst meinst, dann wird es Menschen geben, die dich ein bisschen gaga finden. Aber, und das ist das ist das, was hier steht. Die Menschen mögen dich ein bisschen gaga finden. Aber Gott ist ein Gott, der sagt, du bist für mich auserwählt, kostbar, wertvoll. Ich finde dich richtig klasse und bemerkenswert. Das ist die Spannung, in der die Fremdlinge stehen. Eine Gesellschaft, die sie ablehnt, ein Gott, der sie richtig, richtig gut findet. Und ich darf wissen, ich bin auserwählt zur Heiligung durch den Geist. Und das geschieht jetzt auf zwei Weisen. Da sind jetzt zwei Dinge wichtig. Der erste Punkt ist zum Gehorsam. Und der zweite dann zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Fangen wir mit dem ersten an. Wir sind dazu bestimmt, gehorsam zu leben. Das klingt ein bisschen unspannend. Ist aber, wenn man drüber nachdenkt, in einer Welt voller Lüge und Faulheit und Perversion und Gewalt, womöglich die eine wirklich, es ist die Herausforderung, in die Gott uns hineinstellt. Wir sind Fremdlinge, hier ist nicht unsere Heimat und deswegen leben wir bewusst anders. Wir dürfen uns hier an diese Welt, wir dürfen nicht bleiben, wie wir sind. Wir dürfen uns nicht anpassen, wir dürfen uns hier nicht einrichten. Als Christen zeigen wir durch unser Leben, zu wem wir gehören. Und zwar, wir zeigen das, indem wir ganz bewusst anders leben, gehorsam. Wir tun, was Gott will. Wir schwimmen tatsächlich gegen den Strom. Wir tun das nicht auf so eine Aggro-Weise, ja, das kann man ja irgendwie, das nicht, ja, wir sind schon lieb, aber wir sind irgendwie auch konsequent. Ich musste in dem Zusammenhang an den Zweiten Weltkrieg denken, da gab es Leute, die haben BBC gehört, Feindsender. Irgendwie ist Bibellesen genau das Gleiche, wie Feindsender im Krieg hören. Ich höre mit dem Ohr auf jemand anders, der mir Dinge sagt, die kriege ich in den Nachrichten so nicht gesagt. Da ist die Gesellschaft gar nicht so dafür. Und dann leben wir einfach mal entsprechend. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich muss hier noch etwas ein bisschen breiter aufsetzen. Wer ist Gott in meinem Leben? Antwort: Das, was dich prägt, ist dein Gott. Die Sache oder die Person, die dir sagen darf, wie du leben sollst, auf die du hörst, die ist in deinem Leben dein Gott. Versteht ihr? Die eine Sache, die mich dazu bringt, auf eine bestimmte Weise zu leben, die ist in deinem Leben dein Gott. Deswegen hat Gott im Alten Testament einen ganz tollen Gottesnamen. Da sagt er, ich bin der Gott, der euch heiligt. Also ich bin der Gott, der euch sagt, wie man zu leben hat. Ja, ja. Und wer jetzt auf mich hört, bei dem bin ich wirklich Gott. Und wer halt nicht hört, naja, dann hast du halt einen anderen Gott. Wer auch immer das ist. Die modernen Götzen, die sehen so ein bisschen merkwürdiger aus. Die haben nicht so Statuen, aber ich sage es mal, Materialismus, Hedonismus, übertriebener Individualismus, diese ganze sexualisierte und emotional völlig übertriebene Also da ist viel. Aber nicht unser Thema heute. Gott sagt dir, wozu du da bist. Und er sagt, ich möchte, dass du gehorsam lebst. Ich habe dich dazu bestimmt, ein Fremdling. Und ein bisschen könnte man auch sagen, ein Fremdkörper zu sein. Und ich mache das mal praktisch, damit wir nicht aneinander vorbeireden, weil ich habe den Eindruck, dass man beim Christentum vielleicht zu sehr auf die Theologie schaut. Wir müssen da wieder weg von dieser ganzen Theologie. Ja? Also ich mag Theologie, aber wir müssen wieder runter. In was für einer Gesellschaft leben wir? Ich habe mir das mal überlegt. Wie würde ich unsere Gesellschaft beschreiben? Wir sind eine Gesellschaft, in der man sich über Politiker aufregt, wo Fremdgehen, Sex vor der Ehe oder wenigstens Pornos schauen völlig normal ist, wo man seine Zeit mit unnützen Dingen und Hobbys verplempert, wo Schwarzfahren und Steuerbetrug cool sind, man faule Schmarotzer als Serienhelden darstellt, wo Abtreibung so normal geworden ist wie Zorn, Neid, böse Blicke, sexistische Witze, Rassismus immer mehr haben wollen, Selbstdarstellung. Eine Gesellschaft, in der Gefühle mehr zählen als die Wahrheit. Und wisst ihr, wenn nichts mehr geht, was machen die Leute? Das Horoskop. Ja? Oder aber, die schimpfen auf Gott. Und ich denke mir, Mann, der hat dich dein Leben lang nicht interessiert. Aber jetzt, wo du dein Ding gegen die Wand gefahren hast, dein Leben, jetzt ist er plötzlich schuld. Ja, als Sündenbock hole ich ihn wieder raus. Das ist die Welt, in der wir leben. Und wahrscheinlich ist sie noch schlimmer. Ich habe jetzt nicht die übelsten Perversionen versucht. Ja, gibt immer noch die Epstein-Files, wenn man dann tiefer gehen möchte. So, und jetzt bekehre ich mich. Überleg mal, du kommst aus so einer Welt, die dich 1, 2, 3, 4 Jahrzehnte prägt, die dein Denken hier oben einfach einnordet. Das ist richtig, das ist vorne, so ist gut. Und jetzt bekehrst du dich und sagst, okay, jetzt muss all das, was ich vorher geglaubt habe, auf den Prüfstand. Jetzt wird der Faule plötzlich fleißig. Der Untreue wird plötzlich treu. Der Lügner sagt plötzlich die Wahrheit. Jetzt fangen wir an, für Politiker zu beten. Jetzt machen wir Hausaufgaben. Wir packen irgendwo ungefragt mit an. Wir zahlen unsere Steuern. Wir vergeben gern. Wir loben gern. Wir halten den Mund, wenn wir nichts mehr zu sagen haben. Wir segnen unsere Feinde. Wir suchen uns eine Arbeit. Wir kümmern uns um die Alten. Punkt, Punkt, Punkt. Merkt ihr? Plötzlich so ein ganz anderes. Wir verleugnen uns selbst. Warum? Warum sollte ich das tun? Na, ganz einfach. Weil ich mein Leben jetzt für Jesus lebe. Er ist der Chef. Und deswegen kriegt der innere Schweinehund halt die Kugel. Ja, ist halt so. Ich muss mich entscheiden. Weil wenn ich ihn nicht schlachte, dann wird der innere Schweinehund mein Gott. Der wird sich schon durchsetzen. Der kennt dich. Der weiß, wie er dich manipulieren kann. Du hast, selbst wenn Gott in deinem Leben ist, noch genügend Probleme mit dem Kerl. Der Blödsinn fliegt raus und die guten Werke kommen rein. Wie das aussieht, merkt man zum Beispiel in Epheser 4. Epheser 4, Vers 28, ganz schöner seelsorgerlicher Vers, weil hier an einem Beispiel durchexerziert wird, dieser Wechsel. Da heißt es, Epheser 4, 28, wer stiehlt, stehle nicht mehr. Also du hast jemanden, der hat geklaut. Jetzt wird der Christ. Jetzt fragt er, was soll ich denn jetzt machen? Und die Antwort ist zweiteilig. Erstens, na, du hörst mit dem Blödsinn auf. Wer stiehlt, stehle nicht mehr. Ja, in der Bibel steht, du sollst nicht stehlen. Das verlangt jetzt keinen IQ über 75, um das zu verstehen. Und dann geht es weiter mit, sondern mühe sich vielmehr. Ah, nicht nur lasse ich das Falsche, ich tue das Richtige. Ja, logisch, irgendwo musst du mit deiner Energie ja hin. Vorher hast du die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie kann ich irgendwie jemanden bestehlen, ja? Die Energie, die gedankliche Energie muss ja irgendwo hin. Ja, genau. Sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben haben. Schön, oder? Also statt, da hat einer geklaut, jetzt hörst du mit dem Klauen auf und übrigens, wir sind dazu berufen, Almosen zu geben, sagt der Herr Jesus. Habe ich mir nicht ausgedacht. Wirst du finden, brauchst nur die Bergpredigt lesen. Du bist dazu berufen, Leute, die weniger haben, was abzugeben. Ja, aber ich habe nichts. Dann arbeite mehr. Das steht hier. Ermühe sich viel mehr. Häng dich rein, dass du genug Knete hast, um anderen was abgeben zu können. Irgendjemand braucht das. Es gibt Leute, die haben zu wenig. Die brauchen dich. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann mach das. So. Ich möchte jetzt mit euch etwas Wildes wagen. Und diese Predigt kann an dieser Stelle schief gehen, aber das akzeptiere ich einfach. Wir machen jetzt Folgendes. Wir bilden kleine Gruppen. Erst zuhören und dann geht's los. Von ungefähr 5, 6 Leuten. jede Gruppe, ich brauche in jeder Gruppe einen reifen Christ, der seine Bibel kennt, okay? Meine Fragen. Jeder kriegt von mir so ein Ding, wenn er es nicht schon hat. Ein paar Leute haben das schon und sind schon, wissen schon, dass sie Gruppen leiten. 5, 6 Leute, eine Gruppe. Ihr packt euch zusammen und beantwortet Fragen. Die Fragen beziehen sich, bitte nehmt euer Handout und dreht das mal um. Auf der Rückseite habt ihr 20 Fallbeispiele, von denen ihr euch eins aussuchen sollt. Und damit ihr nicht alle dasselbe wählt, kriegt ihr von mir eine Nummer. Also nehmt die Nummer und wenn die total doof ist und das gar nicht wollt, könnt ihr auch was anderes nehmen. Zu dem Fallbeispiel beratet ihr euch. Erstens, wie heißt die Sünde? Was ist das eigentlich für ein Problem? Wie heißt das Problem von dem Typen oder der Typin, die ich da als Fallbeispiel habe? Wie heißt denn das? Wie nennt man denn das Beispiel? Ich habe hier auf eurem Handout habt ihr ein Beispiel. Katharina 39. Sollte irgendein Name hier im Gottesdienstraum vorhanden sein. Das ist KI generiert, okay? Also, Katharina 39 macht sich ständig Gedanken über Zukunft, Finanzen und Familie. Sie versucht, alles abzusichern, wird innerlich unruhig und kann kaum abschalten. Erste Frage, wie heißt die Sünde oder das Problem biblisch? Naja, irgendwo so eine Mischung aus Sorge, Unglaube, fehlendes Vertrauen in Gott. Zweitens, was genau müsste Katharina ablegen? Naja, die müsste aufhören, alles selber kontrollieren zu wollen. So diesen Kontrolletti. Ja? Also wenn Gott Gott ist, dann bin ja ich nicht mehr der Kontrolletti in meinem Leben. Sie muss sich Gewohnheiten, die alten Gewohnheiten müssen raus. Diese Gewohnheit, alles immer im Kopf durchspielen zu müssen. So dieses Gedankenkarussellmäßige, diese Idee, wenn ich lange genug grüble, dann gewinne ich die Sicherheit über die Situation. Nein, tust du nicht. Das muss raus. Und gleichzeitig, was muss rein? Naja, da muss rein so Sachen wie bewusst bei Gott Sorgen abgeben, sie im Gebet Gott geben, aktiv Vertrauen üben, sich vielleicht in einem Hauskreis einbringen, mit anderen Leuten beten. Das müsste rein. Okay? So, das machen wir jetzt. Also ihr müsst 3 Fragen beantworten in kleinen Gruppen. Die Ecke da hinten, die Teenie-Ecke, ich habe hier vorne mal Jenny und Ede bei euch mit reingeschoben, ja? Das ist aber jetzt nicht, weil ich es euch nicht völlig zutraue, nur ich traue es euch ein bisschen nicht zu. Okay, mal schnell diese Grüppchen, 5 bis 6 Leute. Genau, da gibt es schon eine, du bist eine und setz dich irgendwo dazu, wo jemand fehlt. Tarik, oder ich mach's mal, Thomas, mache ich dich da hinten, dann hat man hier so ein bisschen was. Kann ich dir eins geben? Dann können wir hier noch so eine Gruppe, wenn er ein bisschen rum, dann gebe ich dir, willst du Bernhard hier die Gruppe machen lassen und dann kannst du mehr in die Richtung? Genau, hier. So, wie sieht es bei euch aus? Ich gebe dir mal eine, dann könnt ihr hier so ein bisschen eine bilden und dem Flo gebe ich eine, dann habt ihr hier so ein bisschen, so, ihr habt so ein bisschen nach da. Genau, komm du mal hier rüber, ich gebe dir mal eines, dann habt ihr hier auch noch eins, so. Ihr kriegt auch noch eins. Ich habe das jetzt nicht, also das ist purer Zufall. Das ist lustiger, purer Zufall. So. Nee, das ist ja nur, damit ihr wisst, wer ihr seid. Ihr habt schon. Braucht ihr noch so ein Ding? Wisst ihr, welche Gruppe, also welche Nummer? Genau. Vielleicht 2 von euch noch da drüben zu Ihnen mit dazu, weil ihr seid sonst eine relativ große. Nur wenn ihr wollt. Habt ihr schon... dann will ich euch nicht vorenthalten. So, dann weiß ich nämlich, wann meine... Hier, Maggie, einmal annehmen, dann habt ihr... Ihr habt schon eine Nummer, dann gib mir die wieder zurück. Dann weiß ich nämlich, welche nicht bearbeitet werden und... Genau. Also ihr habt jetzt ein bisschen Zeit. Jeder hat seine Sache. Genau. Ihr kriegt auch eine, will euch ja nicht darben lassen. Ich habe noch genug. So, wie sieht es bei euch aus? Braucht ihr noch eine Nummer, damit ihr wisst? Ihr habt jetzt auch eine. Wenn ihr noch eine dritte, wollt ihr noch eine dritte? Nee, du hast ja schon, du bist ja schon bei der Gruppe dabei. Eine Ansage noch und dann habt ihr 5 Minuten Zeit. Ihr könnt schummeln. Es gibt ein Lösungsblatt. Okay, also ihr dürft schummeln, aber... Es wäre nice, wenn ihr erstmal ohne Schummeln anfängt. Aber wenn ihr merkt, wir kommen irgendwo nicht weiter und wir wollen wissen, sind wir auf der richtigen Spur, da ist ein QR-Code. QR-Code führt direkt zum Lösungsblatt. Okay? Herr Pfann. Bleibt in den Gruppen bitte noch zusammen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Bleibt in den Gruppen. Also, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch daran gewagt habt. Unser Problem ist, wir können keine dreistündigen Gottesdienste machen, sonst würde ich jetzt sagen, wir haben noch Zeit, aber haben wir nicht. Es gibt das Lösungsblatt. Wenn ihr Spaß haben wollt, geht durch das Lösungsblatt und schaut euch an, was da steht. Ich glaube, es gibt da einiges, wo man einfach drüber nachdenken kann, wenn man konkrete Fallbeispiele hat. So, wie gesagt, ihr bleibt noch ganz kurz zusammen. Ich will noch eine Ergänzung. Ihr habt euch jetzt Gedanken gemacht um das Thema, was muss jemand ändern in seinem Leben, wenn er für sich sagt, ich bin Christ. Naja, ich muss werden, wie Gott sich das vorstellt. Jetzt möchte ich einen Schritt weiter gehen. Der Schritt weiter hört sich so an. Heiligung, denn darum geht es. Heiligung braucht Gemeinschaft. Also du musst dir mal diese typischen Leute anschauen, die so von einer Gemeinde zur nächsten hoppen. Die hat man manchmal so für mal im Gottesdienst. Ja? Die sind häufig ein bisschen komisch. Warum? Heiligung braucht Gemeinschaft. Warum? Heiligung braucht Belehrung. Heiligung braucht Vorbilder. Heiligung braucht einen Raum, wo man Liebe unter Schmerzen lernen kann, weil da irgendwelche Dussel sind, die es einem nicht leicht machen. Und jetzt wird es ganz wichtig, Heiligung braucht Gebet. Wir sind dazu berufen, eine Gemeinschaft zu bilden, wo einer für den anderen betet. Erinnert ihr euch, wir hatten das schon vor ein paar Wochen, als ich das letzte Mal predigte, da hatten wir diese Geschichte mit dem Gelähmten, wo wir auch gesagt haben, wir müssen schauen, dahinter schauen. Was ist eigentlich das Problem? Wir greifen, wenn man so will, genau diesen Aspekt jetzt wieder auf. Wir schauen dahinter. Ja, vordergründig hat da jemand sein Leben nicht ganz im Griff. Aber was steckt denn dahinter? Was hat der denn da nicht im Griff? Wofür soll ich denn jetzt beten? Und deswegen möchte ich, dass ihr jetzt zu der Person, die ihr da habt und zu dem Prinzip, was diese Person repräsentiert, dass ihr drei Fürbitteanliegen formuliert. Also, ich nehme nochmal unsere Katharina, die sich so viel Sorgen macht und meint, alles im Griff haben zu können. Für sie könnte man beten, Herr, und ihr habt das in dem Handouts, Herr, lehre uns unsere Sorgen dir anvertrauen und dir zu vertrauen. Also wir haben Katharina, die das nicht kann, und wir machen eine Fürbitteanliegen für uns als Gemeinde, dass jeder in der Gemeinde das schafft. Oder Vater, befreie uns von dem Drang, alles selbst kontrollieren zu müssen und schenke uns deinen Frieden. Das können wir füreinander beten, weil wir bei einem sehen, der hat das Problem und du kannst das rüberziehen in die Gemeinschaft. Oder, Herr Jesus, richte unseren Blick auf dich und erfülle uns mit Zuversicht und Dankbarkeit. Ganz wichtiger Punkt. So, ihr kriegt noch mal 3 Minuten, um 3 Fürbitteanliegen zu formulieren aus der aus dem Praxisbeispiel heraus. Was können wir füreinander bitten, wenn ich diesen Typen oder die Person da, ja, wenn es die wirklich gäbe. Und irgendwo gibt es sie ja. 3 Minuten. Okay, vielen herzlichen Dank. Wir gehen jetzt direkt in unsere Gebetszeit. Der Schwerpunkt dieser Gebetszeit wird das Thema Heiligung sein. Das heißt, du kannst jetzt die Dinge, die du gerade aufgeschrieben hast, nutzen. Du kannst sagen, dafür möchte ich beten, weil ich vielleicht Leute vor Augen habe, die genau damit Probleme haben. Oder aber du betest ganz allgemein. Lasst uns kurz beten, weil ich glaube, wenn jetzt so viele Leute gearbeitet haben, wird es viel im Kopf geben, wird hoffentlich viele geben, die sagen, da habe ich eine Idee, was ich beten kann. Und ich brauche mal 3 Hände, die anfangen. 1, 2, 3. Okay.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.